In unserer Reihe Neulich, Jetzt. Neulich vom Jobcenter.
Das kann doch wohl nicht wahr sein! Eine verfickte Tiefe ist das auch! Ich könnte im Quadrat! Ihr könnt mich alle mal gehörig am abstecken! Dieser Unsöhne! Ich könnte...
Piep!
Wer sind Sie denn überhaupt?
Fluchbegleiter?
Fritz.
Und das hört man.
Komport Nummer 270, Steuerrücht. Hallo und herzlich willkommen zum 270. Komport, den ich am heutigen, es hätte eigentlich ganz böse regnen sollen, hat es aber dann doch wieder nur ganz leise genieselt. Freitag, dem, was haben wir heute? Ach, 24. Juni, genau, ein halbes Jahr vor, beziehungsweise nach Weihnachten, aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 11:58.
Wenn es nicht schon viel später ist. Aber ja. So, inhaltlich gibt es hier wieder die übliche Dreiteilung, nämlich ein Teil Atommeldungen aus Japan und dem Rest der Welt, ein Teil Politikmeldungen, die nichts mit Atomen zu tun haben, zumindest nicht direkt, und ein Teil Technikmeldungen inklusive neuem von der Mafia und so ein paar Meldungen zum Space. Aus dem Space gab's, gab's auch welche. Ja, das Intro kommt übrigens mal wieder aus der Fritz-Intro-Kiste. Spielt mir spontan ein. Aua. Ja, beziehungsweise ist mir spontan eingefallen und deswegen habe ich es mal aufgeschrieben. Ja, so, und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach nur weiter zuhört, ist dann Teil 3, die Technik-Ecke, in der ich verstaut habe Mafia-Meldungen, einige Fanboy-Meldungen, auch einige Space-Meldungen, 2 Stück genau genommen. Und mehr. 15 Grad, scattert Clownsige. Naja, cool, Greetings. Die 15 Grad fühlen sich wie 16 oder 14 und der Wind macht 15 bis 22 oder 17 km/h aus Richtung Westen. Und so scattert finde ich die Clouds eigentlich gar nicht. Aber ja, zumindest sagt der Regenradar, dass hier jetzt regenmäßig nichts Schlimmes kommt. So, da bin ich dann wieder. Nachdem ich das letzte Wochenende im regnerischen Garstedt verbracht habe. Also insbesondere Sonntag war nicht lustig. Aber ja. So, dann hätten wir da mal. Wir haben ein FF-Web-Gloch. Das britische Unternehmen Contex hat bei seiner Untersuchung von WebGL-Implementierungen eine Sicherheitslücke im freien Browser Firefox 4 entdeckt. Dadurch kann ein Angreifer mit einer geeignet präparierten Webseite Screenshots eines jeden Bildschirmfensters anfertigen. Diese Lücke ist spezifisch für die WebGL-Implementation in Firefox und tritt nicht in Chrome auf. Vor allen Dingen, WebGL ist im Wesentlichen, also Microsoft hat ja schon davor gewarnt, so frei nach dem Motto, naja, das ist eine Technik, da kannst du irgendwelchen Inhalt auf einer Webseite haben, der ziemlich direkt in die Grafikkarte reinfließt und irgendwelchen Code in der Grafikkarte ausführen kann. Und wenn da halt irgendwie Mist drin ist, naja, dann passiert halt in der Grafikkarte irgendwie plötzlich Mist. Aber ja. Und die Firefox 5-Version, die dann zwischendurch auch schon freigegeben wurde, enthält den Fehler wohl irgendwie nicht mehr. Und ja, Firefox hat ja jetzt die Chrome-Versionierungsnummern übernommen, so frei nach dem Motto, was früher irgendwie die dritte Ziffer der Versionsnummer war, das ist jetzt erste. Da zählen wir einfach mal so lange hoch, bis wir irgendwie bei 7351.0.0 angekommen sind und stellen dann irgendwie fest, dass das total scheiße ist. Aber ja. Plopp. Habe ich hier letzten Freitag reingeklebt. Dann gibt es ein neues von der Mafia. Verlage gegen YouTube GEMA. Und wenn die Verlage sich mit der GEMA prügeln, dann, ich sage mal so, ist mir fast egal, wer gewinnt. Das kann eigentlich nur lustig werden. Also, Popcorn. Heise, die ins Stocken geratenen Verhandlungen zwischen der Verwertungsgesellschaft GEMA und dem Videoportal YouTube haben sich nun die Deutschlandchefs zweier Plattenlabels eingeschaltet. In einem Gespräch mit Spiegel Online machten Frank Briekmann von Universal Musik und Edgar Berger von Sony Musik ihrem Ärger Luft. So dürfte man sich laut Briegmann inzwischen die Frage stellen, warum eine Einigung in vielen Musikmärkten möglich sei, nicht aber in Deutschland, dem wichtigsten Markt Europas. So war es YouTube im vergangenen Jahr zum Beispiel gelungen, Verträge mit entsprechenden Verwertungsgesellschaften Frankreichs zu schließen. Sony-Chef Berger sieht die GEMA generell als Bremsklotz bei der Entwicklung neuer Geschäftskonzepte.
Die Content-Mafia sieht jemand anderen aus der Content-Mafia als Bremsklotz.
Die Frage, ob er selber vielleicht auch irgendwie Teil eines Bremsklotzes ist, hat er sich noch nicht gestellt, oder? Aber ja.
Deutschland ist im digitalen Musikmarkt ein Entwicklungsland.
Ein wesentlicher Grund hierfür sei die Haltung der hiesigen Verwertungsgesellschaft. Ein Teil des GEMA-Aufsichtsrates, meint Berger, sei noch nicht im digitalen Zeitalter angekommen.
Ich finde es echt zu putzig, die Content-Mafia.
Also zu gut Deutsch, die Pfeifen, die repräsentieren, dass man irgendwie ein veraltetes Geschäftsmodell auch Jahrzehnte nachdem es aufhört, überhaupt noch Profit abzuwerfen, immer noch beibehält, weil man ja noch genügend Geld in der Kasse hat und weil man im Zweifelsfall jeden verklagen kann, der irgendetwas tut. Die Pfeifen tönen rum, dass jemand anders, nämlich die GEMA, nicht in der Zukunft ankäme. Ja, nee, lustig. Die Verhandlungen zwischen GEMA und YouTube ziehen sich seit Jahren hin, nachdem die Verwendung GEMA-geschützter Werke zum Start des deutschsprachigen YouTube-Angebots 2007 zunächst geduldet wurde, konnten sich die Parteien zwei Jahre später nicht mehr auf ein Vergütungsmodell einigen, sodass es zu ersten Sperrungen kam. Seit kurzem weist YouTube mit einer Fehlermeldung sogar ausdrücklich darauf hin, wenn Musikvideos wegen einer fehlenden GEMA-Freigabe in Deutschland nicht abrufbar sind. Was dann zu dem spannenden Effekt führt. Ja, und übrigens auch Sony, da kann er sich selber auch nicht rausnehmen. Da gibt es ja so irgendwie Videos, die der Marketingarm von Sony online stellt, wo dann der Content-mafiöse Arm von Sony hinterher rennt und die wieder entfernen lässt. Na, so, ja. Putzig. Aber ja, also wenn Content-Mafia und GEMA zusammenklatschen, ja, schlacht euch. Ich muss nur gucken, wo ich einen so großen Popcorn-Topf herkriege, weil das kann ein bisschen dauern. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich sehr viel Popcorn wegfresse in der Zeit. Motorflugzeug Fefe äußert sich dann auch dazu, wenn sich die Plattenlabels und die GEMA prügeln, kann es nur Gewinner geben, denn die Labels ziehen die Karte, die sie seit Jahren ziehen. Die armen Künstler, Ausrufezeichen 1, Ausrufezeichen. Es gebe offenbar kein Interesse daran, werbefinanzierte Musikstreaming-Dienste wie WeFo, YouTube und Spotify in Deutschland zuzulassen, so Berger. Dadurch entgingen den Künstlern und den Musikkonzernen potenzielle Einnahmen in Millionenhöhe.
Den Künstlern und den Musikkonzernen.
Ich glaube doch nicht ernsthaft, dass die Künstler irgendwas von dem Geld sehen. Immerhin ist die Formulierung ehrlicher geworden. Sie tun nicht mehr so, als ginge es ihnen um die Künstler, was ihnen ja eh keiner geglaubt hat. Ja. Ist alles vom letzten Freitag. Dann gibt es da noch Geplapper, habe ich bei Telepolis gefunden, seit 2009. Später Streamingportal YouTube bestimmt Musikdienste für deutsche IP-Nummern. Hintergrund sind Ansprüche der Verwertungsgesellschaft GEMA, die der Google-Tochter zufolge nicht nur einen deutlich höheren Beitrag pro Aufruf als Lizenzabgabe fordert, als der Streamingdienst mit Werbung erwirtschaften kann, sondern auch die Herausgabe von Nutzungsdaten verlangt. Die vier großen Musikkonzerne, die über ihre Verlage wesentlich von den GEMA-Einnahmen profitieren, stützen das Vorgehen der Verwertungsgesellschaft erst, klagten aber mit zunehmender Dauer der Auseinandersetzung, dass ihnen durch die Sperre nicht nur Lizenz, sondern auch direkte Werbeanteilszahlungen von Google entgehen. Seit letzter Woche üben Vertreter von UMG und Sony, Universal Music Group, und Sony auch offen Kritik an der Verwertungsgesellschaft und YouTube nennt auf seinen Deutschland-Stoppschildern nicht mehr nur die jeweilige Rechteverwerterfirma, sondern auch die GEMA. Um sich zu rechtfertigen, meinte deren Sprecher Peter Hempel dem Spiegel zufolge, das Feststecken der Verhandlungen läge nicht an einer Blockade seiner Verwertungsgesellschaft, sondern daran, dass es in Deutschland ein starkes Urheberrecht gibt. Ah, da sagtet mal einer. Das übermäßig starke Urheberrecht verhindert den Fortschritt. Ne, nicht, dass das irgendwie eine Überraschung wäre für alle, die sich dafür interessieren, aber schön, dass er es auch mal so schön ausspricht. An diese möglicherweise unbedacht getätigte, aber im Weltvergleich durchaus zutreffende Äußerung widerspricht nun nicht nur dem jahrzehntelangen Klagechor einer angeblich schutzlosen Rechteinhaberindustrie, sondern legt auch nahe, dass Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger den Konflikt auf recht einfache Weise dadurch beenden könnte, dass sie zu umfassende Verbotsrechte beim derzeit anstehenden dritten Korb der Urheberrechtsreform ein wenig zurechtstutzt. Ja. Na, wenn das Problem ist, dass wir hier zu viel Urheberrecht haben, Was ja eigentlich gar nicht dem Urheber gehört, sondern der Urheber, der wird ja verpflichtet, bei zumindest jedem großen Musikverlag, wenn er da irgendwie einen Vertrag unterschreibt, gibt er ja so ungefähr alles an Rechten ab, was er irgendwie abgeben kann. Inklusive Rechten, von denen er noch nicht mal weiß, dass er sie hatte. Und wenn man das konsequent eindämmen würde, das würde Möglichkeiten eröffnen. Na, weil um den Urheber geht es der Content-Mafia nicht. Der Content-Mafia geht es ums Geld. Und zwar nur ums Geld. Aber ja. Nur von daher habe ich mir am Montag reingeklebt. Auch am Montag gab es eine Blindbesserung. Heiser, mehrere Nationen und Staatengemeinschaften haben sich auf der Ebene der Weltorganisation für geistige Umnachtung und geistiges Eigentum, WIPO, auf einen Entwurf für eine Initiative geeinigt, den Zugang von Blinden und Sehbehinderten zu urheberrechtlich geschützten Werken zu verbessern, laut dem noch inoffiziellen Papier, das der Fachdienst Intellectual Property Watch veröffentlicht hat, sollen die WIPO-Mitglieder Einschränkungen der Urheber- und Verwerterrechte in ihre nationale Gesetzgebung einfügen. Blindenvereinigungen fordern seit langem entsprechende rechtliche Korrekturen. Verleger lehnen sie hingegen ab. Das klingt erstmal irgendwie ganz nett. Die Frage, die sich mir da aufdrängte, nachdem ich das gelesen habe, also erstmal hell yeah. Die Frage, die sich mir aufdrängte, ist, wieso sollte das nur auf Blinde beschränkt sein? Genauso gibt es Leute, die mit der Akustik Probleme haben. Deren Rechte sollte man eigentlich sinnigerweise ähnlich behandeln. Na, weil wenn ich irgendwie... was fällt denn mir da Dummes ein? Irgendwie Musik wird sich ja ein Tauber kaum anhören. Also macht zumindest irgendwie so auf den nullten Blick keinen offensichtlichen Sinn. Genauso wie ich mir keinen 3D-Film angucke. Also kann ich machen, aber da habe ich ungefähr nichts von. So ungefähr überhaupt gar nichts. Ich meine, da kann ich es auch gleich sein lassen. Aber, ne, also, ja, die Richtung gefällt mir zumindest schon mal. So, da ist ja jetzt über was drüber gesprungen, da muss ich jetzt noch mal gucken. Dann gibt es hier die Verklage, genau, diverse Zeitungsverlage, die nämlich jetzt vor Gericht gehen wollen gegen die Tagesschau ab, der ARD. Vor dem Kölner Landgericht sei am Dienstag Klage eingereicht worden, sagte der Vorsitzende des Verlegerverbandes NRW, Christian Nienhaus, laut dpa beim Medienforum in Köln. Die Verlage wehren sich gegen die Textbestandteile, die zusätzlich zu Video- und Online-Inhalten in der Tagesschau iPad-Version stünden. Die Frage, die sich jedem, der sich irgendwie damit befasst, aufdrängt, ist, warum zum Kuckuck wollen die verfickten Verlage gegen die iPhone/iPad-App der Tagesschau klagen, die doch eigentlich nichts anderes tut, als die Inhalte, die ohnehin auf der Webseite verfügbar sind, in etwas geräteoptimierter Form zur Verfügung zu stellen. Ist nicht so, als gäbe es da Inhalte, die nur in den Apps drin sind. Weder in der iPhone, noch in der iPad, noch in irgendeiner anderen Version. Androiden und Blackberries haben da, glaube ich, auch jeweils eine Version der App. Also leuchtet mir überhaupt nicht ein, warum die Verlage da jetzt der Meinung sind, dass sie da irgendwie wild rumbrüllen könnten. Aber gut, die Verlage haben ja auch vor 2 Jahren, was glaube ich, 1,5, laut rumgebrüllt, als die erste Ankündigung rauskam, ja, die Tagesschau könnte eine App machen wollen. Na, dann Anfang des Jahres haben sie dann nochmal rumgebrüllt, als die App dann rauskam. Und jetzt brüllen sie also vor Gericht, weil sie der Meinung sind, dass es doch nicht sein könne, dass man Inhalte in eine App einpacke. Ja, nee, klar. Der Bundesverband Dämlicher Zeitungsverleger, Deutscher Zeitungsverleger, BDZV, sprach gar von einer textdominanten Berichterstattung. Zu den Klägern gehören laut BDZV der Axel Springer Verlag, die Süddeutsche Zeitung, die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Watz Mediengruppe. Ja, und der Dumont Schaumberg Verlag, Frankfurter Rundschau und Berliner Zeitung war es, glaube ich. Kann ich alle nicht mehr ernst nehmen. Also mal ganz davon abgesehen, dass Fatz und Süddeutsche schon damit aufgefallen sind, dass sie gegen links vorgehen wollten. Also wenn man auf die von deren Berichterstattung irgendwie berichtet, dann sollte man besser keinen Link setzen, weil sonst gucken die doof. Mal ganz davon abgesehen, dass ja auch diverse Publikationen gerne irgendwie sich im Internet bedienen und dann als Quellenangabe Quelle:// Internet ranschreiben. Ja, ich meine, das kann ich konsequent auch machen. Quelle:// irgendeine Zeitung. Na, oder von mir aus Quelle:// Zeitungsname. Müsste auch eigentlich auch reichen, Quelle Internet. Ihr habt es ja wohl nicht mehr alle. Zur Vorstellung der Tagesschau ab, hat Kai Gniefke, erster Chefredakteur bei ARD aktuell, betont, die App sei dafür gedacht, das bereits auf tagesschau.de verfügbare Angebot für Smartphones komfortabler bereitzustellen. Zusätzliche Inhalte gebe es dabei aber nicht. Also das Einzige, was ich von der Tagesschau-App zusätzliches kriege, sind die Push-Notifications, wenn irgendwelche Eilmeldungen passieren. Wobei so manches Mal mir auch einfach mal passiert, dass ich noch vor der Push-Notification via Twitter schon mitgekriegt habe, dass da was passiert. Weil die brauchen halt auch ein bisschen. Bis bei denen irgendwie eine Meldung so weit eingeschlagen ist, dass sie da eine Eilmeldung draus machen. Na, aber hey, also was der Scheiß soll, wirft sich dann auch die Frage auf. Plus, was ja dann auch noch schmackhaftes Nebenbei-Detail, Monika Piel, Intendantin des WDR und dadurch auch aktuell Intendantin der ARD. Die macht ja jetzt bei irgendwie der Content-Allianz mit genau den gleichen Dummvollidiot-Pfeifen mit. Frau Piel, es wäre an der Zeit, dass Sie Ihre Tätigkeiten mit der Content-Mafia reduzieren auf null. Wenn die der Meinung sind, dass sie gegen die iPhone/iPad/was-weiß-ich-nicht-Betriebssystem-Fassungs-App vorgehen wollen, dann können sie nicht mit denen gleichzeitig an einem Tisch sitzen gegen die bösen, bösen Internets. Das geht einfach nicht, das verträgt sich nicht. So, und gestern gab es dann noch US-Strikes, US-amerikanische Provider und die Medien- und Unterhaltungsindustrie stehen kurz vor Abschluss einer Vereinbarung zum Kampf gegen unautorisierte Verbreitung urheberrechtlich geschützter Werke. Damit kämen jahrelange Verhandlungen. Zum Abschluss berichtet das US-Magazin CNET, das sich auf eingeweihte Personen beruft. Die Vereinbarung könnte im kommenden Monat veröffentlicht werden. Die großen Internet-Provider AT&T und Comcast hatten sich der Initiative Anfang 2009 angeschlossen, mittlerweile ist aber auch Verizon dabei. Na, das ist Three Strikes Digitalmord-Scheiße. Na, kommt dann in den USA auf freiwilliger Basis. Toll. So, dann gibt es EPUB für Linux, die EPA-Anwendung, also für den elektronischen Personalausweis, der ja nicht elektronisch, sondern neu heißt. Gibt es jetzt auch eine Linux-Anwendung, die mit insgesamt irgendwas 300 MB schon ganz ordentlich reinrauscht. Plus, wenn man nicht eine von den handvoll unterstützten Distries hat, in einer von den unterstützten Versionen, dann ist man eh wieder gearscht. Aber ja, mal ganz davon abgesehen, dass mir immer noch nicht einleuchtet, wer denn eigentlich einen EPA überhaupt haben, geschweige denn benutzen wollen sollte. Aber hey. Gibt's jetzt jedenfalls auch für Linux. 2 Programme, die Ausweis ab und das Tool zur Überprüfung der Integrität der Ausweis ab, müssen aus der 89 MB großen ZIP-Datei entpackt werden und belegen dann rund 350 Megabyte auf dem Datenträger. Naja, gut, die gehen wahrscheinlich irgendwie davon aus, dass man sich ja so ein paar hundert Megabyte hat man ja frei. Sollte man. Aber hey. Oder wie Fefe es ausdrückt, ach, der Bundestrojaner für Linux ist fertig. Die Vermutung liegt zumindest nicht fern genug, als dass man sagen könnte, nein, das werden die nicht machen. Genauso wie auch die Vermutung nahelegt, dass im Steuerdingens Elster auch Code enthalten sein könnte, der ein bisschen elsteriger unterwegs ist, als man es eigentlich erwarten würde. Na, ich meine, irgendwie müssen sie die Bundeswanze schließlich auf die Rechner schleusen. So, dann gibt es einen US-Mail-Filter. Die NSA hat sich nämlich mit 3 großen US-Providern zusammengetan, die jetzt freiwillig eng bei der Abwehr von Cyberattacken zusammenarbeiten. AT&T, Verizon und CenturyLink nutzen in diesem Pilotprojekt Signaturen des technischen US-Geheimdienstes, um Schadsoftware aus den E-Mail-Verkehr von 15 Rüstungskonzernen herauszufischen. Klingt erstmal nett, aber heißt effektiv, dass die Provider in jede einzelne Mail reinglotzen. Und wenn sie irgendetwas sehen, was ihnen offiziell nicht zu gefallen hat, dann putzen sie entweder die Mail weg oder den Inhalt raus oder was weiß ich nicht. Die Chance, dass dabei versehentlich auch mal irgendwie Mailinhalte, die gar nicht schadsoftwareig sind, beseitigt werden oder an irgendwen weitergereicht werden, denen die einfach das gar nicht angehen, ist natürlich eine böse Unterstellung, die ich so nie tätigen würde. Aber würde ich diese Unterstellung tätigen, dann wäre das jetzt eine gute Gelegenheit, das zu tun. Tröpfelt übrigens. Ist eine Meldung vom letzten Freitag. FIFA hat da am Samstag zugemeint, die NSA soll in enger Zusammenarbeit mit Providern, Rüstungskonzerne vor Hackern schützen. Vorwand ist natürlich Lockheed Martin. Erstaunlicherweise verlinkt das ehemalige Nachrichtenmagazin ihre Originalquelle. Lobenswert. Was soll die NSA denn da genau tun? The program uses NSA-developed signatures or fingerprints of malicious code and sequences of suspicious network behavior to filter the internet traffic flowing to major defense contractors. Der zweite Teil ist der interessante. Also ja, es gibt da irgendwelche Signaturen und dann wollen sie aber auch gefährlichen Internetverkehr anhand von Blub erkennen. Sequences of suspicious network behavior. Mit anderen Worten, ein IDS, ein verhaltensgesteuertes IDS. Eine der übelsten Formen von Snake Oil in der ganzen Security-Industrie. Insofern geht es da offensichtlich um was anderes, denn IDS funktionieren nicht. Aber was tut so ein IDS? Es liest den gesamten Traffic mit. Das tut die NSA an sich ja sowieso. Aber offensichtlich wollen sie da bessere Argumente haben, um die ISPs zur Kooperation zu bewegen. Sagt Fefe. IDS, glaube ich, Intrusion Detection System. Wenn ich mich da gerade nicht böse vertue. So, dann gibt es einen Anony-Krieg. Jetzt wird es langsam interessant. Anonymous erklärt Lelsec den Cyberkrieg. Und dann auch wieder nicht. Es kam ja schon vereinzelt die Theorie auf, dass Lelsec eine False-Flag-Operation der US Cyberwar-Abteilung sei, um Protect, EP und andere Göbel-Gesetze durchzukriegen. Weil die Lalzec-Pfeifen lauter Ziele angegriffen haben, bei denen möglichst breite Teile der Bevölkerung betroffen sind, die computeraffin sind, Computerspiele, Unterhaltungssimblar, Pornoanbieter. Damit deckt man zusammen schon mal nahe 100% der Online-Bevölkerung ab. Und dann auch die CIA angreifen, damit die in der öffentlichen Wahrnehmung auf die Opferseite rücken. Brüllkinder. Facebook wäre noch ein lohnendes Ziel gewesen. Die Theorie, dass Lalzec die Etablierung der Cyberwar-Version von Al-Qaida ist, findet er nicht völlig von der Hand zu weisen. Es hat sich ja gezeigt, dass man für ewige Kriege ein paar Halunken im Wandschrank braucht, die man periodisch hervorzaubern kann, wenn die nächsten Budgetverhandlungen anstehen. Und von der Inszenierung her war es prima. Hat erst Sony getroffen, dann hat die ganzen getroffen und hat da die ganzen Sympathisanten dann abgeholt, die es Sony eh gegönnt haben und ging dann zu Bethesda Softworks über, die das polare Gegenteil von Sony ist, macht beliebte Spiele und hat niemandem was getan. Ja, das Einzige, was an der Theorie so ein bisschen komisch ist, ist, dass jetzt irgendwie offiziell irgendwer von Anonymous mit irgendwem von Lulzsec zusammenarbeiten soll. Ja, also mal ganz davon abgesehen, dass irgendwie Anonymous ja ungefähr alles ist, aber keine Person und keine Instanz und nichts Offizielles. Aber hey. So, dann gibt es Neues aus der Fanboy-Ecke. Ars Technica hat da nämlich ein bisschen in iOS 5 der Beta rumgegraben und rausgefunden, dass jetzt auch auf dem Homescreen versteckte Web-Apps die neue großartige Nitro-JavaScript-Engine mit Code-Rewriting kriegen. Nicht wirklich überraschend, insofern als das bei 4.3 eingeführt wurde, die Gerüchte ja schon dahin gingen, ja, das ist nur eine Frage der Zeit, bis Apple das weitergehend ins System integriert und überall zur Verfügung stellt, wo was Browseriges passiert. Die einzige Stelle, wo sie es nicht zur Verfügung stellen wollen werden, ist, wenn irgendwelche Apps Webseiten anzeigen, weil wenn Apps irgendwas anzeigen und plötzlich Code-Rewriting kriegen, dann ist der ganze Signaturalgorithmus für die Tonne. Da kann man den ganzen nur noch signierter Code wird ausgeführt Kram komplett vergessen, weil dann eine App einfach irgendwas in eine Webseite reinschleust, also in Webview reinschleust und zack, den Code ausgeführt kriegt. Und das ist ja nun ganz offensichtlich nicht Sinn und Zweck der ganzen Veranstaltung und von daher wird es genau da eher nicht kommen, es sei denn, sie schaffen es, einen Weg zu finden, dass sie dann nur Webcode ausführen, der auch frisch aus dem Internet kommt und nicht von einer Seite, die die Anwendung nur speziell dafür hat, um aus dem Jail auszubreaken. Oder anders ausgedrückt, wird tendenziell eher nicht passieren. Nicht allzu bald zumindest. Aber ja. Schwupps. Dies ist eine Meldung, die ich hier letzten Freitag noch reingeklebt habe. Dann gibt es angeblich oder Gerüchte, dass Apple an schwarz beschichteten MacBook Air arbeiten würde. MacRumors berichtet allerdings von der Mail, dass das Ganze aber ganz schnell eklig aussehen würde, weil irgendwie das Material, mit dem da das Coating gemacht würde, das würde halt Fett ganz besonders gerne anziehen und also die Handauflagefläche sehe ganz schnell ganz eklig aus, weswegen Steve dann da ein Veto eingeworfen hätte und das Ganze gekickt hätte. So, dann gab es am Dienstag neue Time Capsules mit 2 und jeweils 3 Terabyte und irgendwie eine neue AirPod Extreme. Die Gerüchte gehen dahin, dass die Dinger dann auch irgendwelche Updates für Rechner oder Systeme irgendwie cachen können, also für iPhones oder für PCs. Beziehungsweise eben gerade nicht PCs, sondern Macs. Ob es stimmt, keine Ahnung. Ich glaube, das hat auch im Moment noch keiner irgendwo offiziell mal nachgeguckt. Na, plus, es braucht wahrscheinlich noch irgendwie Support von den Systemen. Und der ist tendenziell eher im Moment noch nicht da. Ups. Dann gibt es iPhone 5 Gerüchte, und zwar zwei, die sich widersprechen. Boy Genius will da nämlich wissen, dass das nächste iPhone, oder dass es zwei Versionen vom nächsten iPhone gäbe. Nämlich einmal das, was als iPhone 4S im Moment in der Gerüchteküche unterwegs sei, was einfach mal ein iPhone 4 mit einem A5 Prozessor, also mehr Rums und Doppelkern wäre. Aber das nächste iPhone, das würde ganz anders aussehen und ganz doll großartig komplett was anderes sein. Was ich mal vorsichtig formuliere, also die Gerüchteküche bisher deutet nicht darauf hin, dass die nächste Generation iPhone schon ein kompletter Hardware-Außenumbau sein würde. Aber ja, also Boy Genius Report will da irgendwie mitbekommen haben, das nächste iPhone würde komplett anders aussehen. Dann gibt es für Samsung keinen Blick, keinen Sammelblick. Samsung ist nämlich mit dem Versuch gescheitert, im Ideenklausstreit mit Apple schon jetzt das iPhone und iPad der nächsten Generation zu Gesicht zu bekommen. Die zuständige Richterin lehnte den Antrag in einer am Dienstag veröffentlichten Entscheidung ab. Samsung habe die Forderung nicht ausreichend begründen können. Die Bezirksrichterin Lucy Ko hatte Samsung zuvor dazu verdonnert, Apples Anwälten 3 Smartphones und 2 Tabletcomputer zur Untersuchung vorzulegen, die zwar schon angekündigt, aber noch nicht im Handel erhältlich sind. Kurz darauf wollte auch Samsung Prototype des nächsten iPhones und iPads sehen. Mit der Begründung, dies sei zur Abwehr einer möglichen einstweiligen Verfügung gegen Produkte des südkoreanischen Konzerns notwendig. Apple konterte, Samsung kopiere mit seinen angefochtenen Geräten nicht zukünftige, sondern aktuelle Produkte des Konzerns und konkurriere mit ihnen. Ja, und also jetzt hat die Richterin gesagt, dass, nö, kriegt er nicht. Ja, schön. Schön, dass wir darüber geredet haben. Jetzt habe ich das hier doch nicht als komplett gekennzeichnet. So, war am Mittwoch. Genau, dann gibt es das zweite i5-Frücht. Nämlich Bloomberg hat am Mittwoch behauptet, dass die fünfte Generation iPhone im September rauskäme. Und most of the details in Bloomberg's new piece are in line with countless earlier reports stating the iPhone 5 will launch in September, featuring a dual-core A5 processor and an 8-megapixel camera. But one element doesn't add up. Bloomberg says Apple is currently testing the new version of the iPad. Achso, und sie hätten dann auch gleich noch ein neues Gerücht fürs nächste iPad, was dann nämlich ein Drittel mehr Auflösung hätte. Schreibt auch Gruber, das passt nicht. Das ist nicht Apples Doing. Apple hat bisher bei Auflösungsänderungen von bestehender Hardware-Line, also da gibt es eigentlich nur eine, nämlich die von iPhone 3GS nach iPhone 4 bzw. iPod Touch 3. zu 4. Generation, da haben sie einfach mal eine Verdoppelung gemacht. Also eben doppelt in jede Dimension, also 4-mal so viele Bildpunkte. Und das wäre auch naheliegend, sowas bei einem iPad zu erwarten. Gut, was natürlich gehen kann, ist, dass die Auflösung sich nicht verdoppeln muss, um auf offizielle Retina-Werte zu kommen. Na, das weiß ich nicht. Aber ja, die Gerüchteküche meint also, also Bloomberg behauptet, nee, das nächste iPhone, das ist ein iPhone 4 in schneller. Jetzt gab es auch irgendwo noch Gerüchte, dass es 2 Blitze gäbe. Also die Leute stochern jetzt alle völlig im Nebel. So ganz offensichtlich, weil irgendwer behauptet irgendwas, kann das dann irgendwie belegen oder auch nicht. Und dann wird es erstmal in die Welt gestreut. So, da werden sicherlich auch Informationen bei sein, die sich dann hinterher als korrekt rausstellen. Aber welche das sind, lässt sich halt erst hinterher rausfinden. Und naja, hinterher ist man eh immer klüger. Na, also, ja. So, dann gibt's 2 Lotnate. Genau genommen ist jetzt nur noch eins, nämlich Lotus hat jetzt beim Gericht beantragt, doch erst irgendwie wollten sie 2 Monate Zeit haben, um auf Apples Brief zu reagieren, dass Apple doch bei den Gerichtsverfahren gegen App-Entwickler da gerne mit bei wäre. Das haben sie jetzt allerdings irgendwie nochmal zurückgerudert und haben jetzt nur noch 1 Monat beantragt, was immer noch arg viel Zeit ist dafür, dass sie nicht mal einen Monat sich Zeit gelassen haben zwischen den ersten Vorwürfen und dem vor Gericht zerren von App-Entwicklern. Ja, das ist ja die Geschichte, dass die Patent-Troll-Firma Lotus behauptet, sie hätten da irgendwie Patente, die im Wesentlichen sagen, also, da macht man irgendwas und irgendwas passiert. Und das gelte halt auch für Upgrades, die man innerhalb einer App käuflich erwerben könne. sowohl für Apples Betriebssystems, Apples Mobilsystemplattform als auch für Googles Mobilsystemplattform. Wobei ich irgendwie von den Google-Veranstaltungen da gar nichts gehört habe in letzter Zeit. Keine Ahnung, ob da irgendwie was hinter den Kulissen abgeht, aber auf jeden Fall behauptet Lotus es. Also sie hätten da Patente und die würde jeder, der irgendwie In-App-Upgrades machen würde, per In-App-Purchases, würde die verletzen. Apple sagt ja, wir haben da aber eine Lizenz für und geht nicht an unsere Entwickler. Und Lotus hat dann allerdings irgendwie handvoll Entwickler vor Gericht gezerrt und Apple hat gesagt, ey, da würden wir aber gerne mitmischen. Wir haben nämlich hier schön tiefe Taschen, in denen jede Menge Geld drin ist. Das wollen wir euch auf euch so lange draufschmeißen, bis ihr blutend am Boden liegt, beziehungsweise euer Patent in kleinen Stücken irgendwo verschwunden ist. So. So, und gestern Abend ist dann macOS 10.6.8 freigegeben worden. Ich habe es mir jetzt natürlich noch nicht installiert, weil als ich es gelesen habe, waren meine Rechner alle schon wieder aus. Das installiere ich mir dann nachher, wenn mir mal langweilig ist. Das ist Mac-Update, was man braucht, damit der App Store wunderknusprig ist und großartig darauf vorbereitet ist, das nächste große Betriebssystem-Update, nämlich den Löwen, runterladen und installieren zu können. So, dann gab es einen Seegag letzte Woche. Per E-Mail teilte Sega den Mitgliedern seines Pass-Systems mit, dass es einen unautorisierten Zugriff auf die Sega-Pass-Datenbank gegeben habe. Über das Pass-System verbreitet der japanische Videospielanbieter Neuigkeiten und kostenlose Demos an die eingetragenen Mitglieder. Man habe festgestellt, dass von einem Teil der Sega-Pass-Mitglieder persönliche Daten inklusive E-Mail-Adresse, Geburtsdatum und verschlüsseltem Passwort entwendet wurden. Die Passwörter seien zwar nicht im Klartext gespeichert gewesen, doch wenn du deine Sega-Pass-Login-Daten auch für andere Webseiten und oder Services nutzt, solltest du diese dort umgehend ändern. Die Frage, die da nicht beantwortet ist, sind die Hashes, die da gewesen sind, salted? Also muss man sich anstrengen, um die Passwörter rauszukriegen, oder sind sie unsalted und man kann mit einer großen Rainbow-Table so lange drauf rumhauen, bis man trifft. Ja, blub. Ist eine Meldung vom letzten Samstag. Am Montag gab es dann neue TLDs. Die Internetverwaltung ICANN hat den Weg für neue Internetadressen freigemacht. Wie ICANN in Singapur mitteilte, können Unternehmen oder Städte bald eigene Adressendungen wie etwa .berlin oder .reise benutzen. Der Top-Level-Domainraum war eigentlich bisher immer sauber reglementiert, aber jetzt kann man für irgendwie große Summe Geld, die auch regelmäßig jährlich auch nochmal Kosten verursacht, sich in eine eigene Top-Level-Domain schießen. Ja. Das werden im Zweifelsfall nur Firmen machen können, die genügend Geld in der Tasche haben. Dann gibt es Nidonym. In Niedersachsen konnte man nämlich nicht anonym auf die Webseiten surfen, weil da hätte es unheimlich viele Angriffe gegeben. Ja, was denn für Angriffe? So spontan gibt es so zwei Sorten Angriffe, die einem da einfallen dürfen. Entweder Denial-of-Service-Angriffe, die über unheimlich viele Zugriffe auffallen. Die wird man schlecht über einen Anonymisierungsdienst wie Tor jagen, weil der selber nämlich throttelt. Der bremst sich gegenseitig aus. Oder Angriffe wie Sicherheitslöcher. Sicherheitslöcher wird man nicht dadurch beseitigen, dass man den Zugriff via Tor zumacht, sondern Sicherheitslöcher beseitigt man sinnigerweise, indem man die Software, die das Sicherheitsloch enthält, um eine sicherheitslochbereinigte Version ersetzt. Also völlig unklar, was die Niedersachsen da wollten. Also mal ganz davon abgesehen, dass Niedersachsen, ne, Schünepeng, schon negativ aufgefallen sind. Von daher, ja. Am Dienstag gab es dann die Meldung, ne, ging ja doch alles wieder. Wäre doch alles gar nicht so schlimm gemeint gewesen. So, am Montag hat dann ATV2 Johannes Kepler die ISS wieder verlassen, um sich in die Atmosphäre zum Verglühen zu stürzen. Hat er dann auch gemacht, ist dann auch verglüht. Da gab es auch eine Re-Entry-Box. Eine Rebel, von der ich irgendwie nichts gehört habe. Re-Entry-Break-Up-Recorder. So, dann ist am Montag sind die vier Crewmitglieder für STS 135, die letzte Shuttle-Mission. Planmäßiger Shuttle-Start stand jetzt immer noch 8. Juli, also in bummeligen zwei Wochen. Sind die vier Crewmitglieder also jedenfalls zum Kennedy Space Center geflogen mit ihren T-38s und haben dann ihre Schulung vor Ort, ihr Terminal Countdown, Demonstration Test etc. pp. Abgeleistet. Ist alles ohne große Probleme abgelaufen. Was ich, hatte ich auch schon ja als Meldung bei dem Tanktest für STS-135, ist ja ein SSME-Ventil negativ aufgefallen. Das wäre übrigens ein Launch-Commit-Kriterium gewesen, was sie gerissen hätten. Oder anders ausgedrückt, dass sie einen Tanktest gemacht haben, hat jetzt verhindert, dass sie den Launch einmal abbrechen und nochmal reparieren mussten. Fein. Was jetzt allerdings noch passiert, ist, sie röntgen den Tank nochmal komplett rum. So, dann gab es am Dienstag die Meldung, dass Dropbox für einige Stunden völlig offen war. Da hatten sie irgendwie serverseitig in Code aktualisiert und der hat dann dazu geführt, dass man mit beliebigem Passwort sich in beliebige Accounts einwählen konnte. Ja, gut, da hat dann Fefe noch drauf rumgeritten. Ja, aber wenn die doch eine so dolle Verschlüsselung hätten, dann könnte man doch mit einem falschen Passwort gar nichts erreichen können. Ja, dass die nicht verschlüsseln, darf doch inzwischen allgemein bekannt sein. Da gab es doch irgendwie eine iPhone-App, mit der man sich die Daten angucken kann. Die kann gar nicht so viel Entschlüsselung, oder eine Web-Anwendung, die kann gar nicht so viel Entschlüsselungslogik drin haben, dass die ganze Dateien entschlüsselt kriegt. Schon mal nicht irgendwelche großen in Echtzeit. Firefox 5 ist dann am Dienstag offiziell fertig geworden, fällt in die Kategorie Blub. Und wenn ich schon mal in der Kategorie Blub bin, das vergangene Wochenende habe ich in Garstedt, hier ums Eck, verbracht. Hatte ich, glaube ich, letzte Woche auch schon angekündigt vorher. Mit den Vogelfreien, das war eigentlich auch ganz nett. Wenn nicht am Samstag die durchziehenden Regenschauer und am Sonntag der permanente, große, fette, eklige, fiese Regenschauer gewesen wäre. Da war mir empfindlich unwarm. Das war dann nicht so lustig. Nicht so lustig finde ich halt auch nicht lustig. Was ich allerdings lustig finde, die Tatsache, dass mir jetzt gestern und heute schon insgesamt 10, wahrscheinlich ist hier unten an der U-Bahn noch das 11. Schildchen, Schilder fürs MPS in Bahrenfeld nächste Woche aufgefallen sind. Letztes Jahr war das ja an diesem Wochenende, beziehungsweise das letzte Jahr habe ich um diese Zeit, glaube ich, gerade mein iPad gehabt. Nee, iPhone 4. iPad war es ja gar nicht. iPhone 4. Hm? Mit Retina-Display. Ja. So. Dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke wohnt ein Stück Musik, was nicht wirklich überraschend sein dürfte. Letzte Woche hatte ich Ashlyn Summers Willful Amnesia in der Nicht-Instrumental-Version. Ja, wenn ich so das Nicht-Instrumental-Version betone, dann darf einem einigermaßen klar sein, es gibt auch noch eine Instrumental-Version, die kommt nämlich jetzt. 5 Minuten 33 lang, ID3-Text enthält sie nicht. Gefunden habe ich sie im Podsafe Music Network. Und ja, darf eigentlich niemanden so wirklich intensiv überraschen. Gefolgt ist das Ganze dann von 2 Minuten 15 Comedy Club Marius Jung mit Dummdeutsch in der Tagesschau. Nicht so, wee. Ja, so. Und nachdem ich die letzten Wochen mich immer gefragt hatte, was ich eigentlich an diesem Wochenende irgendwie Großes anstellen könnte, naja, ist mir kürzlich TM über den Weg gelaufen, als ich mal geguckt habe, was sind denn eigentlich die Harleys das nächste Mal in Hamburg? Ja, dieses Wochenende. Da bin ich vor 2 Jahren, glaube ich, das letzte Mal gewesen. Weil letztes Jahr war an dem Wochenende halt MPS in Bahrenfeld und MPS in Bahrenfeld gewinnt immer gegen die Harleys. Dieses Wochenende ist gar nichts, außer einem durchfliegenden Motorflugzeug. Ich hatte in Teil 1 trotzdem keins. Entweder du kommst noch ins Intro mit rein oder du kannst es vergessen. Von daher ja, habe ich dieses Wochenende sonst nichts Besseres vor, dann werde ich da mal hinwandern. Und habe da noch das kleine Problem, dass ich hier mein H2, den kleinen knuffigen das kleine knuffige Aufnahmegerät auch nochmal auf In-Ear-Kopfhörer oder überhaupt auf irgendein Kopfhörer-Setup zertifizieren will, damit ich die Aufnahmequalität in Bahrenfeld entsprechend besser hinkriege. Aber ja. So, mein Next-Button ist disabled. So wie es sich über den Next-Button gehört, wenn ich mit dem Aufnehmen fertig bin. Teil 3 ist grün. Teil 2 müsste grün gewesen sein vorhin. Und Teil 1 kann ich einfach hochscrollen, ist auch grün. Genau. So, und dann sag ich mal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt. In einem halben Jahr ist von mir aus gesehen schon wieder Weihnachten. Nicht, dass ich mich jetzt auf Weihnachten freuen würde, weil ich habe ja auch schon zum Geburtstag nichts geschenkt bekommen. Tja, wann hatte ich wohl Geburtstag? Halbes Jahr von Weihnachten entfernt. Egal in welche Richtung man guckt. Ja, so. Genug im Zaun gefuchtelt. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass sich irgendjemand von euch motiviert fühlen sollte, irgendeine Form von Reaktion auf diese Aufnahme fallen zu lassen, könnt ihr zum Beispiel einen Kommentar im compiblog.de bei Comport 270 Teil 3 deponieren oder mir eine E-Mail an compiblog@googlemail.com schicken oder mich @compot bei Twitter anschreiben oder keine Ahnung, versuchen mir Gedanken ins Hirn zu jagen, indem ihr die vor euch hinmurmelt. Das könnte ein bisschen dauern, bis sie bei mir ankommen. Aber ja, so, genau, also dann wünsche ich euch viel Spaß mit Ashlyn Summers, Willful Amnesia, hier in der Instrumentalversion und dem Dummdeutsch in der Tagesschau und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
Ich weiß nicht, wie es hier in Bremen ist, also in Köln ist wirklich, in bestimmten Kreisen bist du mit korrektem Deutsch ein bisschen außen vor. Muss man wirklich sagen. Also Beispiel, ich sitze neulich im Café, am Nachbartisch sitzen zwei junge Frauen, so um die 20, und die eine hat der anderen eine Geschichte erzählt. Diese Geschichte möchte ich an dieser Stelle nochmal wiedergeben und ich hoffe, dass ich den hochkomplexen Satzbau nochmal genauso hinbekomme.
Ey, pass auf, du, ne? Die Julia voll am Pennen, ne? Ich so... Die Julia so, wah! Der Sven und ich so, hahaha, gut, ne?
Das ist eine schöne Geschichte, nicht, oder? Ich finde halt alles, was eine gute Geschichte braucht, bis auf Sätze. War aber noch nicht ganz zu Ende, denn dann sagte sie noch, boah, voll spät, ich muss mal los, ich muss zur Uni. Entschuldigung, habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Gibt es ein neues Studienfach? Legasthenie. Pass auf, versteht mich jetzt nicht falsch, ich habe nichts gegen lockeres Deutsch, das wäre auch Blödsinn. Nicht? Aber ich hänge mich mal aus dem Fenster und behaupte einfach mal, diese junge Frau ist Germanistikstudentin. Ja, und irgendwann wird sie Journalistin und irgendwann liest diese Frau die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Abend. Paris, Merkel und Sarkozy, heute so laber. Aber voll wichtig auch so mit Umwelt und Erderwärmung und so. Aber vorher die beiden noch total chillig mit der Brüni am Abhängen. Echt abgefahren, ey. Sonst alles so ladi-ladi, bisschen Krieg, Wumsemann und Söhne. Und jetzt USA.
Obama? Geil, oder?
Aber der Totalstress mit Ahmadinejad. Ahmadinejad geht gar nicht voll, der Hitler. Ich sag nur, hua! Wetter. Wie geil ist das denn? Ciao!